Der Tag, an dem.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Geschichtspodcasts Der Tag, an dem. Und diesmal geht es um den 4. November 1993, den Tag, an dem die Queen nach Hameln kam. Wobei es mal wieder, wie bei uns meistens, eigentlich nicht nur um diesen einen Tag gehen wird. So viel kann ich schon verraten. Aber sei es drum, wir wedeln heute also aufgeregt mit dem Union Jack. Wir, das sind wie immer Claudia Höflich, Leiterin des Museums Hameln, und ich, Frank Henke, Redakteur der Deister und Weser Zeitung in Hameln, der DWZ. Hallo Claudia.
Hallo Frank.
Hast du die Serie The Crown gesehen?
Nein, tatsächlich habe ich das nicht.
Ich glaube, sie wäre an sich ein schöner Einstieg, denn Elisabeth II., die Queen, über die wir heute den ganzen Tag reden, die hat da nochmal so eine neue Bewertung erfahren, hatte ich das Gefühl. Da sind dann nochmal jüngere Leute draufgekommen, dass das ja irgendwie eine bemerkenswerte Frau war, obwohl, Klammer auf, die Serie sowas von fiktiv ist. Von daher für Historiker eher ein Graus. Deswegen hast du sie auch nicht geguckt wahrscheinlich.
Ganz genau, ich ja nur unter fachlichen Gesichtspunkten fertig gucke. Nee, tatsächlich hat mich die nicht so angesprochen, denn ich bin jetzt von Hause aus erstmal kein Fan von diesem oder anderen Königshäusern. Aber man muss das schon auch natürlich Elisabeth zugestehen, dass sie auch gerade zum Ende ihres Lebens und ihrer Regentschaft ja tatsächlich einigen Leuten sehr viel Respekt abgerungen hat, allein durch ihr tägliches Handeln, ihr Regieren, und da hat vielleicht aber auch The Crown zu beigetragen.
Ja, und davor natürlich ihr 70-jähriges Thronjubiläum 2022, kurze Zeit später. Ist sie dann gestorben? Das bedeutete weitere Rückblicke, Würdigungen etc.
Ja. Und sie hat ja auch ein bemerkenswertes Leben geführt. Das ist ja nun tatsächlich so. Genau.
Ja. Umreiß doch schon mal, worum es in dieser Folge so gehen wird.
Naja, wir werden uns den Tag, an dem die Queen nach Hameln kam, etwas genauer angucken. Also den Besuch, die Planung und dann den großen Tag. Wir werden aber natürlich auch mal fragen, warum war sie denn überhaupt hier? Also was hat die Queen hier eigentlich gemacht? Wie waren die Briten überhaupt nach Hameln gekommen? Und dann schauen wir uns auch mal an, was hier so die Umstände waren in Hameln und umzu und was die Stationierung der britischen Truppen hier überhaupt bedeutet hat.
Zoomen wir also ins Jahr 1993. Ganz überraschend und spontan kommt so eine Königin eher nicht vorbei. Das war dann auch damals so. Zwei Monate vorher, am 3. September 1993 also, stand groß auf der DWZ-Titelseite Elisabeth II. In Hameln, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen sind sehr selten in der Tageszeitung, das weiß man als Insider zumindest. Gemeint war das natürlich im Sinne von Elisabeth kommt nach Hameln, aber das passte so nicht in die Überschrift. Seit Wochen sei gemunkelt worden, aber jetzt sei es definitiv, die Queen werde Hameln besuchen. So schrieb das dann damals der Chefredakteur, und er schlug auch gleich einen historischen Bogen, der uns auf eine Art gefällt. Er schrieb nämlich, das wäre der erste Besuch eines Monarchen oder einer Monarchin in Hameln, seitdem Kaiser Wilhelm II. In Hameln vorbeischaute. Und das war, das wissen treue Hörerinnen und Hörer, 1904 der Fall und dann nochmal 1913. Von 1913, von Kaiser Wilhelm II. In Hameln gibt es Filmaufnahmen, da kann man sich YouTube-Schnipsel zu angucken. Und von dem Besuch 1904 gibt es dann ja auch was im Netz.
Natürlich unsere Podcast-Folge vom 17. August 1904. Da haben wir uns ja schon mit dem recht kuriosen Kurzbesuch von Kaiser Wilhelm II. Hier in Hameln beschäftigt, der ja eigentlich nur auf Stippvisite war. Richtig. Und sein eigentliches Ziel war die Einweihung der Stiftskirche in Fischbeck, genau. Und da haben wir ja schon mal auseinanderklamüsert, wie dieser Besuch abgelaufen ist. Und das kann sich natürlich jeder nochmal gerne anhören. Die Folge ist auch überall noch online zu hören.
kurzer Besuch und großes Brimborium. Gucken wir uns an, wie es in diesem Fall jetzt gewesen ist. Jetzt also zur Queen, viel später im Herbst 1993. Was trieb sie nur ausgerechnet nach Hameln, Claudia?
Ja, gute Frage. Und heute wirkt das auch fast unwirklich, aber in Hameln waren bis 2014 tatsächlich britische Soldaten stationiert. Zuletzt waren das so 1500 mit Angehörigen. Also zumeist waren auch die ganzen Familien dann hier in Hameln und lebten hier. Und das hat natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Nach dem Zweiten Weltkrieg und nach Deutschlands bedingungsloser Kapitulation war Deutschland von den Alliierten, also den USA, der Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien, in Besatzungszonen gegliedert worden. Aus der sowjetischen Besatzungszone wurde dann die DDR und die Westmächte, USA, Großbritannien und Frankreich, haben Westdeutschland unter sich aufgeteilt, kann man so sagen. Also die spätere BRD. Und Norddeutschland, also das, was heute so die norddeutschen Bundesländer sind, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und auch Nordrhein-Westfalen, wurden die britische Besatzungszone. Ziel der Alliierten war langfristig eben Deutschland als demokratisches Land wieder aufzubauen, beziehungsweise ein demokratisches Deutschland aufzubauen. Und dann einigten sich die Westmächte eben auch auf so ein Besatzungsstatut. Die Bundesrepublik, das ist vielleicht auch noch ganz interessant in dem Zusammenhang, als die 1949 dann gegründet wurde, hatte dann auch tatsächlich nicht die volle Staatsgewalt. Also gesetzgebende, vollziehende und rechtsprechende Gewalt lagen beim Staat, aber im Bereich Außenpolitik, Wiedergutmachen, Entmilitarisierung und so weiter, da haben sich die Alliierten dann tatsächlich, also die westlichen Siegermächte haben sich dann tatsächlich noch Hoheitsrechte vorbehalten. Also sie hatten ein Einspruchsrecht, auch bei Verfassungsänderungen. Naja, in jedem Fall, die Briten waren dann hier in Hameln und haben dann zuerst mal das öffentliche Leben wieder neu geregelt und haben bei der Beseitigung der Kriegsschäden geholfen und bei der Versorgung der Bevölkerung. Das war also so direkt die Aufgabe nach Ende des Krieges. Sie halfen also beim Wiederaufbau. Und dass sie dann tatsächlich hier blieben, also dass die Westmächte dann tatsächlich hier Truppen einstationierten oder stationierten, das lag daran, dass direkt nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich schon ziemlich klar war, dass es da auf eine irgendwie geartete Auseinandersetzung zwischen Ost und West hinausläuft. Also eigentlich begann der Kalte Krieg ja fast direkt mit Ende des Zweiten Weltkriegs und somit hatte Westdeutschland und Hameln letztlich auch, vor allem die Weser, auf einmal eine strategische Bedeutung, also für Versorgung, Nachschub und als Rückzugsweg. Und genau, in dieser Logik wurde dann hier ein britisches Pionierregiment einstationiert.
Und die Queen war Ehrenoberst aller Pionierbataillone der britischen Armee und somit auch Ehrenoberst der Hamelner Pioniere.
Tatsächlich, ja.
Und das führte dann dazu, dass sie im Herbst 1993 ihren Soldaten in Hameln mal einen Besuch abgestattet hat. Das hat sie anderswo auch schon gemacht, muss man fairerweise sagen. Ich glaube, in Celle war sie sogar zweimal. Aber nun war Hameln an der Reihe. Und es war ein Truppenbesuch und entsprechend sah auch das Besuchsprogramm aus. Das heißt, es war Unterschied Staatsbesuch, Truppenbesuch. Es hatte, glaube ich, offiziell so diplomatisch, war, glaube ich, hatte es so den Status privat.
Ja, genau, tatsächlich. Also kein Staatsbesuch mit großem Besteck, sage ich jetzt mal. Deshalb war auch keiner von den offiziellen politischen Vertretern dann aus der Bundesrepublik hier, ne, sondern es war tatsächlich ein lokaler, privater Besuch. Genau, so wurde das dann deklariert.
Und sie übernachtete tatsächlich auf dem Kasernengelände. Das hat sie, wenn wir es damals richtig berichtet haben, gehe ich natürlich von aus, das hat sie wohl noch nie gemacht vorher, dass sie dann in der Kaserne schläft. Und sie verbrachte dann auch tatsächlich die meiste Zeit, die sie hier in Hameln war, bei den britischen Soldaten, ohne dass die sonstige, ich sag mal, zivile Hamelner Öffentlichkeit davon so viel mitbekam. Schon am 3. November, also einen Tag vor unserem Tag an dem, ist sie dann nämlich in Hannover-Langenhagen aus dem Flugzeug gestiegen. Ihr Mann, Prinz Philipp, falls sich das jemand fragt, der war anderswo, der war nicht dabei. Von Langenhagen aus ging es dann im gepanzerten Mercedes und mit Polizeieskorte nach Hameln. Ein Hubschrauber wäre natürlich für sie auch drin gewesen, hätte man auch gerne für sie organisiert, hätte die Polizei wohl damals sogar lieber gesehen, aus Sicherheitsgründen, aber das wollte Elisabeth nicht. Also fuhr sie so nach Hameln rein, wie wir das sicherlich alle mal häufiger tun, nämlich mit dem Auto über die B217 und direkt zur Scharnhorst-Kaserne. Oder wie sie für die Briten damals hießen, Bindon Barracks. Von der Scharnhorst-Kaserne kennen Jüngere wahrscheinlich nur noch den Namen, denn dort wird längst gewohnt. Also die wurde noch aufgegeben, bevor die Briten abgezogen sind. In der Kaserne gab es dann noch so ein bisschen militärische Vorführungen. Ein Hubschrauber kreiste mit Suchscheinwerfer über dem Offizierscasino, war dann später in der Zeitung zu lesen. Die Queen schritt eine Ehrenformation ab und dann gab es endlich Abendbrot. Natürlich nicht Abendbrot, sondern ein Gala-Dinner im Offizierscasino mit Offizieren und anderen Militärangehörigen. Und was gab's da zu essen?
Naja, das liest sich ganz gut tatsächlich. Blattsalat mit Lachs- und Kaviarpastete, Pfirsich- und Orangensorbet, Kalbsfilet mit Mandelkroketten und Tagliatelle-Gemüse und dann als Dessert Crème Brûlée mit Kirschen und dazu Bordeaux, Riesling, einen 23 Jahre alten Portwein und auch noch einen Kaffee zum Abschluss. Also das klingt alles ganz hervorragend.
Es ist jetzt nicht überliefert, was davon die Queen gegessen oder getrunken hat. Aber ja, es klingt ansprechend, finde ich auch. Genächtigt hat die Queen dann in einer eigens für sie flott mal aus Büro- und Lagerräumen hergerichteten Suite in der Offiziersmesse. Dort gab es rosa Wände und einen roten Teppich, war damals zu lesen. Und es gibt auch Fotos davon, allerdings in schwarz-weiß, von daher weiß ich nicht, wie rosa es wirklich war. Es wurden also sehr edel gediegene Möbel herangeschafft und es wurden zum Beispiel von einer Kunsthandlung und einer Galerie Bilder ausgeliehen. Außerdem hatten die Stadt Hameln, der niedersächsische Ministerpräsident, das war damals übrigens Gerhard Schröder, und der Bundespräsident, damals Richard von Weizsäcker, die hatten alle zur Begrüßung Blumen geschickt. Kahl waren ihre Gemächer also ganz bestimmt nicht. Sie soll sehr angetan gewesen sein, auch beruhigt, weil, wie gesagt, in einer Kaserne übernachtet, das hatte sie vorher ja noch nicht. Von allem, was dann so auf dem Kasernengelände passierte, bekamen die übrigen Hamelner noch nicht so viel mit an diesem ersten Abend. Die Bewohnerinnen und Bewohner einer Senioreneinrichtung, oder man kann auch sagen der Senioreneinrichtung, heißt heute anders, gibt es aber immer noch, am 164er Ring, hatten sich wohl schon gefreut, dass sie von ihren Wohnungen aus einen guten Blick aufs Kasernengelände hatten und guckten, wie immer mehr Blätter von den Bäumen fielen, damit sie immer besser da durchgucken konnten und rüber gucken konnten. Ihnen wurde dann aber auf Bitten der Sicherheitskräfte von der Heimleitung mitgeteilt, sie sollten während der Parade nicht auf den Balkon gehen und auch keine Unbekannten ins Haus lassen. Ob sie sich dran gehalten haben oder ob sie dann abends doch mit Operngläsern auf dem Balkon gesessen oder gestanden haben, das weiß ich nicht.
Bei uns gibt es nicht nur spannende Geschichten zum Hören, sondern natürlich auch zum Blättern. Wer noch tiefer in die damalige Zeit und den Besuch der Queen eintauchen möchte, kann das Sonder-E-Paper der DWZ jetzt entdecken. Exklusive Zeitungsartikel und beeindruckende Fotos vom königlichen Besuch. Alle Highlights noch einmal ganz bequem am großen Bildschirm erleben oder als App auf dem Smartphone. Und dazu gibt es den Zugriff auf das digitale Zeitungsarchiv mit allen Ausgaben seit 1848. Die Zeitreise kann beginnen mit dem E-Paper auf dwz.de.
In jedem Fall war Sicherheit, wir sind ja schon so ein bisschen damit bei dem Thema, ein großes Thema bei diesem Besuch. Und da gab es auch einen konkreten Anlass, an den sich da wohl der ein und andere erinnert hat.
Ja, tatsächlich geht es um die IRA und um IRA-Anschläge dabei. Da muss man ja ganz kurz auch nochmal wieder sich vor Augen führen, Nordirland-Konflikt. Ne? Also da standen sich in Nordirland, wenn man das jetzt mal ganz vereinfacht runterbricht, lange Zeit in fast einem Bürgerkrieg Protestanten und Katholiken gegenüber. Die Protestanten wollten Teil des Vereinigten Königreichs sein. Die Katholiken sahen sich als Republikaner oder sahen sich genau als Teil der Republik Irland. Und es gab da wirklich bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen. Die Kampfhandlungen wurden eigentlich mit dem Karfreitagsabkommen 1998 beigelegt. Der Brexit hat das alles wieder sehr instabil werden lassen. Aber gut, wir sind in den 90er Jahren, also gehen wir dahin mal zurück. Seit Anfang der 1980er Jahre wurden auch auf dem Kontinent von der IRA Anschläge gegen britische militärische Einrichtungen verübt. Vorher hat sich das vor allem in Großbritannien abgespielt, aber dann schwappte das quasi auf den Kontinent über. Seit 1980 waren dann wirklich Bombenanschläge und Attentate auch für die in Deutschland stationierten Soldaten tatsächlich zu einer Bedrohung geworden. Also es gab mehrere Anschlagsserien. Zumeist, so ging es zumindest los, wurden Kasernen und Depots angegriffen. Bei diesen ersten Anschlägen in den 80ern wurden noch keine Menschen verletzt. Aber das änderte sich dann auch 1980. Da war dann der erste tödliche Angriff der IRA. Ach, habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Also eigentlich Provisional Irish Republican Army, ne? Dafür steht IRA, verkürzt wird das dann genau Irish Republican Army, also der, diese militante Gruppe, da ist ja auch sehr unterschiedlich. Für die Briten ist es eine Terrororganisation und die haben dann eben seit 1980 auch tatsächlich tödliche Angriffe hier in Deutschland verübt. Zwischen 1987 und 1990 kam es dann eben zu einer regelrechten Anschlagsserie. Da wurden insgesamt 7 Menschen getötet, unter anderem auch in Münster und Hannover. Und die Bedrohungslage war für Hameln dann tatsächlich auch total konkret geworden. Im Juni 1990, da kam es nämlich zu einem Bombenanschlag in Hameln. Am 14. Juni wurde auf dem Übungsgelände Abnor, das ist dieses Gelände an der Fischbecker Straße, wo die Briten eben tatsächlich direkt an der Weser geübt hatten oder geübt haben sehr lange, da sprengte eine IRA-Terroristin ein Gebäude in die Luft. Da wurde zwar niemand verletzt und es entstand nur Sachschaden, aber das war eben tatsächlich dann ganz konkret hier in Hameln auch vorgefallen und das war dann eben auch für die Einschätzung der Bedrohungslage beim Queen-Besuch ein wichtiges Faktum.
Ja, also war nicht abstrakt und nicht irgendwo anders, sondern es hatte tatsächlich hier in Hameln relativ kurz vorher, 3 Jahre vorher, noch ein Anschlag stattgefunden. Ja, und das Stichwort Sicherheit ist dann natürlich auch ein ganz wichtiges für diesen Besuch der Queen. Ich habe da etwas gestaunt, als ich im DWZ-Archiv nachgelesen habe, was denn so über diesen Tag berichtet wurde. Und da heißt es dann, für unsere Ohren finde ich schon erstaunlich, in dem Bericht, ich lese vor, was niemand weiß, gerade in diesem Moment, gemeint ist der Moment, in dem die Queen quasi in der Innenstadt begrüßt wird, geht bei der Polizei eine anonyme Bombendrohung ein. Ein Hauptkommissar sagt dann in der Zeitung, wir haben den Anrufer nicht ernst genommen, hätten die Visite aber auch nicht mehr stoppen können.
Ja, das ist aus heutiger Sicht natürlich bemerkenswert. Heute wäre die Einschätzung da sicherlich eine ganz andere. Aber gut, das ist ja vielleicht auch ganz, ganz schön zu sehen, dass 1993 auch bei konkreter Bedrohungslage man noch etwas unbeschwerter mit solchen Situationen
vielleicht,
umgeht.
Vielleicht. Gehen wir aber zurück zum Ablauf des Queen-Besuchs an jenem Tag, an jenem 4. November 1993. Nach ihrer Nacht in der Offiziersmesse, in ihrer Suite, die da eingerichtet worden ist, ich glaube, so karg wie Offiziersmesse jetzt klingt, war das dann wirklich nicht, hatten dann endlich alle Hamelner etwas von der Queen. Sie besuchte die Innenstadt. Und da war euer Haus, Claudia, das Museum Hameln, in der Planung und auch räumlich mittendrin, muss man sagen. Denn am Morgen um 10.16 Uhr hielt der Mercedes mit der Queen am Posthof oder genauer auf dem Michaelishof, also direkt hinter dem Museum. Und dort fand dann auch die Begrüßung statt. Die Oberbürgermeisterin Christa Bruns, der Oberstadtdirektor Werner Lichtenberg, ganz wichtig auch damals der Verbindungsoffizier der Briten Michael Gudgeon, sie und noch diverse weitere Namen, dann Elisabeth II. In Empfang. Und ich habe es in den Papieren im Stadtarchiv nachgelesen. Bei Regen steht dort, findet die Begrüßung im Museum statt. Aber es war prächtiges Wetter. Schade, Claudia, oder?
Naja, wir hätten bestimmt ein paar sehr schöne Fotos in unserem Archiv, hätte das im Museum stattgefunden. Aber ich finde es schon ganz nett, dass man auf den Fotos jetzt zumindest im Hintergrund das Museum auch immer noch ganz gut erkennen kann.
Die Queen bog dann also, so lief der Besuch weiter, rechts in die Osterstraße und ging hinüber zum Hochzeitshaus. Übrigens gekleidet in beigefarbenem Mantel mit blasslila Baret-Hütchen, sagt man da, glaube ich, zu. Habe ich irgendwo so gelesen?
Frag mich bitte nach Mode und nach Details, da kenne ich mich auch nicht mit aus. Nicht Royalistin und mit Mode habe ich auch nichts.
Da drüben im Hochzeitshaus jedenfalls fand der offizielle Empfang statt. Davon sahen dann wieder nicht so viele Leute was. Entscheidend waren jetzt diese nicht mal 200 Meter Michaelishof bis Hochzeitshaus. Zumindest für die meisten Hamelner entscheidend. Das ist ein kurzes Stück Fußgängerzone, aber das sah an diesem Tag natürlich so ganz anders aus als an einem handelsüblichen Donnerstag. Knapp 10.000 Menschen waren da auf diesem relativ kurzen Stück in der Innenstadt zum Queen gucken und sie standen natürlich hinter Metallabsperrung, also ein Bad in der Menge in dem Sinne, das geht natürlich nicht. Die DWZ berichtete am nächsten Tag so.
Rattenfänger Kalle Schmidt schreitet flötend vorweg. Langsam geht die Queen, bestaunt die alten Fachwerkgebäude. Very beautiful, lobt sie. Und als sie durch den Michaelishof auf die Osterstraße tritt, winkt sie der wartenden Menge zu. Die klatscht begeistert. Oft brandet Jubel auf. Welcome, ruft ein Mann aus der Menge. Und auch einer jungen Hamelnerin hat sie dann noch zum 11. Geburtstag gratuliert.
Genau, genau. Und ja, für sie ging es dann weiter, dann wieder den Blicken der vielen Hamelner und naja, es werden nicht nur Hamelner gewesen sein, entzogen ging es dann eben weiter im Hochzeitshaus, im Empfangszimmer oben, der offizielle Empfang in kleinem Kreis. Die Königin trug sich dann ins goldene Buch der Stadt ein als Elisabeth R. R steht für Regina und bedeutet Königin. So macht man das nämlich als Monarchin. Ich habe es selbst gesehen, ich bin im Stadtarchiv gewesen. Ich habe mir von jemandem mit weißen Handschuhen das aufblättern lassen. Ja, ich habe es gesehen, steht da wirklich. Ich habe mehrere Kolleginnen und Kollegen bei der DWZ, die damals dabei waren. Und eine habe ich kurz dazu befragt, weil dieser Tag, der 4. November 1993, für sie ein ganz besonderer wurde. Und das nicht allein wegen der Queen. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Kerstin Hasewinkel, auch von der DWZ. Sie war nämlich am 4. November 1993 live dabei. Wie war das damals als Journalistin?
Das war natürlich schon ein ganz besonderer Tag. Es war im Vorfeld aufregend. Die Queen sollte nach Hameln kommen. Ich war 24 Jahre alt und es durften nicht viele Pressevertreter mit zum Empfang ins Hochzeitshaus. Mhm. Das war also handverlesen. Ich habe damals bei unserem Wochenblatt gearbeitet und für die Tageszeitung war unser Chefredakteur Dr. Hermann A. Grieser mit dabei. Unsere Fotografin war auch mit dabei und ich als schreibende Vertreterin hatte eben auch eine Akkreditierung. Das war was ganz Besonderes.
Und ihr kriegt genaue Vorschriften, was ihr dürft und was ihr nicht dürft. Zum Beispiel, wie ihr euch verhalten dürft auch.
Genau.
Und sogar, was ihr anziehen dürft und was nicht.
Ja, und das war natürlich auch etwas völlig Neues. Du wirst eingeladen zu einem Empfang, bist dort als Pressevertreterin, hast aber dich wirklich an eine Kleiderordnung zu halten. Also für die Frauen galt ein langer Rock oder ein langes Kleid.
Mhm.
Das war schon sehr ungewöhnlich. Und natürlich gab es auch Verhaltensregeln, nicht einfach zur Queen zu gehen und ihr die Hand hinzustrecken, weil du ihr nur die Hand schütteln wolltest. Das war also nicht möglich.
War nicht möglich. Und wie nah bist du an die Queen gekommen?
Auch das, wir haben uns dann in dem Empfangsraum im Hochzeitshaus aufgestellt, mit Abstand. Sie ist in der Mitte durchgegangen zu dem Tisch, wo das goldene Buch gelegen hat. Also man hat sie schon gesehen, relativ nah, aber jetzt nicht, wie gesagt, kein Körperkontakt oder Händchen geben oder auch nicht ansprechen. Das ist sehr gesittet vor sich gegangen.
Aber das Schöne an deinem Tag mit der Queen ist ja, die Queen hat dein Leben verändert.
Ja, das,
erzähl mal warum.
Kann man so sagen, ja. Der Tag, an dem die Queen nach Hameln kam, war auch der Tag, an dem ich meinen Mann, meinen späteren Mann, kennengelernt habe. Der war genauso beruflich im Einsatz wie ich. Also ich war als Pressevertreterin dort und er war als Abschnittsleiter für kriminalpolizeiliche Maßnahmen im Einsatz. Und ich bin, davon gibt es noch ein Foto, ich bin auf der Osterstraße in der Mitte entlang gegangen. Rechts und links waren überall die Absperrungen, hinter denen sich ja dann die Bürger irgendwie aufstellen konnten. Es war also alles abgeriegelt und ich bin in der Mitte gegangen mit meinem langen Rock oder Kleid, einem langen Mantel und hatte meine Akkreditierung und, also ich glaube auch einen Personalausweis musste man glaube ich auch noch mitbringen. Das hatte ich schon so in der Hand. Das sieht man auf dem Foto, sonst könnte ich mich da jetzt sicherlich auch nicht so dran erinnern. Jedenfalls war er dort als Kriminalbeamter im Einsatz und sah mich von Weitem und ging mir entgegen und sagte, ach, Sie wollen doch bestimmt in den Empfangsraum. So, ja, so fing es an, sag ich mal.
Sehr schön. Und in den Empfangsraum habt ihr es dann auch zurückgeschafft.
Genau, so kann man das formulieren. Also wir haben dann uns natürlich kennengelernt. Und haben dann tatsächlich 6 Jahre später geheiratet in eben auch dem Hochzeitshaus.
Was für eine schöne Hamelner Geschichte.
Ja, man kann sie immer sehr schön erzählen zur Begeisterung aller.
Ja, sehr schön. Vielen Dank.
Das war DWZ-Redaktionsleiterin Kerstin Hasewinkel, die auch von ihrem sehr persönlichen Bezug zur Queen oder eigentlich zu diesem Queen-Besuch, über den wir heute die meiste Zeit reden, erzählt hat. Nach nicht mal einer halben Stunde war dieser Besuch in Hameln für die breite zivile Öffentlichkeit damit aber auch schon wieder vorbei. Eingeplant war für diesen nicht militärischen Programmteil, so steht es in den Unterlagen, die ich im Stadtarchiv dazu gefunden habe, war die Zeit von 10.15 Uhr bis 10.35 Uhr. Da ist dann 10.35 Uhr die Abfahrt am Michaelishof, also zurück am Museum, Claudia. Ging es dann weiter. Das war ziemlich kurz, vielleicht ähnlich wie damals schon bei Kaiser Wilhelm 1904, worüber wir uns auch schon mal unterhalten haben. Also man kann so einen offiziellen Empfang in Hameln, kann man schnell abhandeln. Elisabeth oder Elizabeth, wir haben uns für die deutsche Aussprache entschieden, bekam aber noch eine militärische Vorführung auf dem Britengelände an der Weser. Das ist genau jenes Abnoor-Gelände, wo 1990 ein IRA-Sprengsatz explodiert war. Dort hatten die Briten jetzt also zum Beispiel Attrappen aus Holz aufgebaut. In den Tagen vorher war das dann auch schon mal in der Zeitung zu sehen, dass da so eine Art stilisierte Tower Bridge aus Holz zusammengezimmert worden war. Der Queen wurde dann der Bau von Brücken über die Weser, das Legen von Minen, die Entschärfung von Bomben, Kartenzeichnen, Baggern von Gräben, alles Mögliche vorgeführt. Der Höhepunkt war, dass sie auf einer schwimmenden Brücke selbst die Weser überquert hat. Danach gab es dann noch Tee in der zweiten Kaserne, der zweiten Hamelner Kaserne, der Linsingen-Kaserne für die Briten Gordon Barracks. Und am Nachmittag, 16.30 Uhr steht zumindest in der Akte im Stadtarchiv, flog die Queen dann ab Hannover-Langenhagen zurück nach Großbritannien. Und die Polizisten und Soldaten in Hameln gönnten sich erstmal ein Bier oder andere Getränke. Das wurde dann so laut aus der Berichterstattung. Also da war wohl eine große Erleichterung, das alles geschafft zu haben und alles ist gut gegangen. Alles ist sicher geblieben. Da wurde dann erstmal ein bisschen gefeiert. Aber wie ging die Geschichte von den Briten in Hameln dann weiter?
Ich springe gerade noch mal ein ganz kleines Stück zurück, um das vielleicht auch noch so ein bisschen runder zu machen. Denn man muss sich ja vorstellen, die Briten waren seit 45 in Hameln und das war natürlich am Anfang kein ganz einfaches Verhältnis, ne, denn letztlich war das der Feind jeweils. Ne? Also man hatte sich im Krieg gerade noch feindlich gegenübergestanden, dann kamen die Briten als Besatzer und das hat eine ganze Zeit gedauert, bis man sich da angenähert hat. Also die Briten haben jetzt mal abgesehen von ihren militärischen Aufgaben hier in Hameln dann eben beim Wiederaufbau geholfen, auch bei der Weserbrücke, ne, die war ja zerstört worden von der deutschen Wehrmacht, da haben sie beim Wiederaufbau geholfen und haben dann ja tatsächlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wirklich an ganz vielen Stellen hier in der Stadt ihre Unterstützung und auch so ihr technisches Können eingebracht. Und so hat sich dann wirklich im Laufe der Jahre schon, haben sich Freundschaften entwickelt, hat sich auch so eine Symbiose entwickelt. Ne? Also die Stadt war dann tatsächlich so britische Garnisonsstadt und man kam ganz gut miteinander aus und man war von beiden Seiten um ein gutes Miteinander bemüht. Und tatsächlich muss man auch sagen, also ganze Familien waren dann wirklich auch ganz, ganz fest verwurzelt hier, also britische Familien. Es gab Ehen, die geschlossen wurden zwischen den Nationen. Und so kann man wirklich sagen, dass das sehr, sehr eng verwoben war. Und 1993, als die Queen dann hier war, da sind wir ja schon eigentlich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Ne? Das ist ja auch so ein Begriff, den man heute gar nicht mehr so richtig parat hat. Also mit dem Zerfall der Sowjetunion war eigentlich der Kalte Krieg beendet. Ne? Der Ostblock war nicht mehr eben dieses Feindesgebiet, was für die Westmächte und eben auch für die Briten und die Stationierung in Deutschland eben noch der wichtigste Faktor war. Und da kam es halt dann insgesamt ja in der ganzen weltpolitischen Lage zu einigen Umbrüchen. Die britischen Pioniere sind weiter hier erstmal stationiert geblieben. Die waren dann international im Einsatz. Die waren dann in Bosnien und in Afghanistan oder im Irak. Aber tatsächlich, wurde dann für 2014 der Abzug der Briten aus Hameln beschlossen. Und die Royal Engineers, das Regiment, das hier eben noch stationiert war, das 28th Engineer Regiment, um genau zu sein, hat dann als letzte Hameln verlassen, als letzte Einheit 2014. Und das war dann tatsächlich auch ein sehr wehmütiger Abschied, muss man sagen. Die haben einfach, die britischen Truppen haben hier einfach sehr, sehr lange das Stadtbild und das Leben in der Stadt mitgeprägt. Und wenn man jetzt mal sich umschaut, die Scharnhorst-Kaserne, du hast es vorhin schon gesagt, in den alten Gebäuden der Kaserne, da sind zum Teil Wohnungen draus geworden, ein ganzer Teil wurde aber auch abgerissen. Und mit der Linsing-Kaserne, ne, da haben wir jetzt den Ada-Lessing-Park und da stehen auch nur noch wenige Gebäude der alten Kaserne. Also sie sind tatsächlich auch so aus dem Stadtbild mittlerweile ganz, ganz verschwunden. Ne? Also da ist wirklich auch 2014 eine Ära zu Ende gegangen.
Und nicht nur Hamelner Kneipen, einzelne Hamelner Kneipen weinen ihnen immer noch hinterher, richtig. Ja, wie die Geschichte im Königshaus weiterging, müssen wir, glaube ich, nicht in ganzer Breite auswalzen, sag ich mal.
Hat ja tatsächlich auch wenig Hameln-Bezug, glaube
ich. Wenig. Elisabeth II. Verstarb dann im Alter von 96 Jahren am 8. September 2022 auf Balmoral Castle in Schottland und kam nicht nochmal nach Hameln. Aber da gab es dann eben zum Schluss, wie gerade erzählt, auch keine Anlässe mehr für sie.
Schade eigentlich.
Dann können wir dieses Kapitel schließen und machen ein neues auf. Wie machen wir beim nächsten Mal weiter?
Wir reisen ein bisschen weiter wieder in die Vergangenheit zurück, ins 16. Jahrhundert und schauen uns einen Tag im Mai 1538 an. Und da kam es zu tumultartigen Szenen im Hamelner Münster. Und das alles hatte mit der Reformation zu tun.
Tumulte, Aufstände in Hameln, das klingt unwahrscheinlich.
Schauen wir mal. Wir werden da genau einen Blick drauf werfen.
Ich bin sehr gespannt und schließe mit dem Satz, mit dem Podcasts grundsätzlich geschlossen werden, glaube ich. Abonniert uns völlig kostenlos und unverbindlich auf allen Kanälen, die ihr finden könnt, damit ihr weder diese nächste Folge noch irgendeine weitere nächste Folge von uns verpasst. Und wir sagen erstmal vielen Dank fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Der Tag, an dem. Ein lokaler Geschichtspodcast aus Hameln.